Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mehr als 3 Jahrzehnte hat Manfred Pabst für die Neue Zürcher Zeitung gearbeitet. Er hat das Programm des Buchverlags geprägt, das Kulturressort geleitet und weit mehr als 1000 Sprachkolumnen verfasst. 99 seiner sprach- und kulturgeschichtlichen Reflexionen hat der Journalist und Autor jetzt in einer Anthologie versammelt. Er hat ihr den Titel Kopf und Kragen gegeben. Es lag also nahe zu fragen, sind Sie jemand, der sich beim Reden leicht mitreißen lässt und schon mal Kopf und Kragen riskiert?
Ja, das kann schon passieren, auch gerade in der Kolumne. In dem Buch sind ja jetzt Sprachkolumnen ausgewählt, aber es gab dort auch andere Texte, zum Teil polemischer Art, und da war ich schon in Gefahr, mich um Kopf und Kragen zu reden.
Wie alt ist denn überhaupt die Redewendung, sich um Kopf und Kragen reden?
Ja, da musste ich mich auch schlau machen. Die geht auf die mittelalterliche Rechtssprache zurück. Und damals war der Kragen nicht nur der Hemdkragen, sondern der Hals. Und wenn es um Kopf und Kragen ging, dann ging es um eine Hinrichtung durch Enthaupten.
Man erkennt, wenn man Ihr Buch liest und auch beim Durchblättern schon, dass es Ihre erkennbare Leidenschaft ist, über doppelsinnige Wörter nachzudenken, über Metaphern, mundartliche Eigenheiten auch und die Weise, wie Wörter migrieren. Wann fing denn das an, dass Sie mit Lust und Interesse in die Wörter hineinschauen?
Das fing ganz früh an in meiner Kindheit. Bin in Davos aufgewachsen, aber als Kind deutscher Eltern. Das heißt, wir haben zu Hause Hochdeutsch gesprochen und in der Schule oder schon im Kindergarten Schweizerdeutsch. Und das waren zwei ganz verschiedene Sprachen. Und ich denke, wenn man so auf der Grenze von zwei Sprachen lebt, dann wird man sensibel für die Unterschiede. Hinzu kam, dass wir eine verzweigte Familie sind mit Verwandtschaft in Frankreich und England auch. Und da hörte man auch schon am Kind an andere Sprachen. Es hat mich immer interessiert, wie es kommt, dass man die gleichen Dinge so verschieden benennen kann.
In Ihren Sprachglossen legen Sie den ursprünglichen Sinn etlicher Redewendungen frei, ob es nun darum geht, dass jemand sein Fett abkriegt oder sich nach der Decke strecken muss. Mhm. Es gibt eine Wendung, das ist die, einen Stein im Brett haben. Und da zeigen Sie, wie sich der negative Sinn ins Gegenteil verkehrt hat. Auf was geht dieses Wortbild zurück?
Das kommt ursprünglich aus dem Spiel Backgammon und da versucht man ja Steine in die Hälfte des Gegners zu legen, auf dessen Brett, also auf dessen Hälfte des Bretts, und da ist es gar nicht gut für den, wenn man da einen Stein im Brett hat, sondern das ist schlecht. Und im Lauf der Jahrhunderte hat sich diese Wendung aber geändert in der Bedeutung. Wenn wir heute sagen, einen Stein im Brett haben, das heißt, ich habe bei dir was gut oder so.
Es ist ja auch so, dass wenn man sich über einzelne Begriffe beugt, man auch Geschichte entdeckt und Geschichten. Ich habe das Wort oder die Wendung mein lieber, oder ein Ausruf müsste man eigentlich sagen, mein lieber Scholli notiert. Da werden gleich 3 Persönlichkeiten im Grunde zitiert, ohne dass wir das wissen natürlich.
Ja, das ist lustig. Also man kann da verschiedene Spuren verfolgen. Und ich glaube da gerne so Kuriositäten auf. Ich bin ja kein Sprachpfleger und kein Linguist, sondern einfach so ein Causeur und Flaneur. Und je abstruser dann eine Worterklärung ist, desto mehr Spaß macht sie mir. Ich habe natürlich schon meine Richtschnur. Ich schaue viel im Grimmischen Wörterbuch nach, in den 33 Bänden. Aber daneben spaziere ich auch gerne im Internet rum und dann findet man eben so Sachen wie den lieben Scholli, der dann auf einen Herrn dieses Namens zurückgehen soll. Die andere Erklärung ist natürlich Scholli im Sinn von hübsch.
Es gibt auch Wörter, die Ihnen, Herr Pabst, richtig gegen den Strich gehen, wie zum Beispiel Ausnahmekünstler oder das auch inflationär verwendete Adjektiv renommiert. Was regt Sie daran auf?
Also beim Renommierten das Pleonastische, wenn man sagt der renommierte Nobelpreis oder der renommierte Booker-Preis, dann suggeriert man ja, dass die Leserin oder der Leser keine Ahnung hat, was der Nobelpreis oder der Booker-Preis ist und erst da drauf hochgehoben werden muss. Das andere Beispiel ist der Ausnahmekünstler. Ich denke, jeder Künstler ist eine Ausnahmeerscheinung. Den Normkünstler gibt es gar nicht.
Wörter altern natürlich, sie werden vergessen, auch ersetzt. Gibt es welche, die Ihnen besonders kostbar sind?
Ja, es gibt in allen Sprachen Wörtern, die ich sehr liebe. Im Deutschen ist es die Anmut oder auch die Abgeschiedenheit. Ein Lieblingswort von Meister Eckhart, ein Schlüsselwort seiner Philosophie. Ich habe aber auch gern so Wörter, die Patina angesetzt haben, zum Beispiel Spornstreichs. Oder auf Schweizerdeutsch kann man die Zeit verkleinern. Das ist es Zeitli, eine Weile. Und wenn man sagt, etwas ist es Zeitli her, dann hat das so eine Zärtlichkeit, die man sonst gar nicht anders ausdrücken kann.
Großartig finde ich auch, und das will ich hier nochmal einschieben, wie Sie von literarischen Fragmenten, die manchmal nur Tiefsinn erschleichen, einen Bogen schlagen zu den mit Löchern und ausgebleichten Stellen auf altgetrimmten neuen Jeans, die Sie dann als die ideologische Fortsetzung der Ruinenkulissen interpretieren, die Friedrich der Große 1748 errichten ließ, um Schloss Sanssouci mit Vergangenheit auszustaffieren. Solche Zusammenhänge herzustellen, das kann ein Kolumnist, wie Sie es sind. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Herr Papst.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche einen schönen Tag.
Im Zürcher Lehmann Verlag hat Manfred Papst seine Anthologie Kopf und Kragen, 99 unerbetene Ratschläge zur Sprache und ihren Tücken publiziert. 216 Seiten, 26 €.